Aufs Ohr, der Podcast der FF mit Verena Plieger.
Liebe Verführerinnen und der Verführer, schön, dass Sie mit dabei sind bei Folge 44 unseres Podcasts. Die Dolomiten sind begehrt. Kein Wunder, sie sind nun einmal einzigartig schön. Und entsprechend entdecken sie auch immer mehr internationale Gäste, vor allem aus Asien, den USA oder Saudi-Arabien. Das bestätigen auch die Zahlen des Landesinstituts für Statistik Astat. In den vergangenen Jahren kommen mehr und mehr Touristen aus der Golfregion und aus Asien in unser Land. Wobei, der große Sprung, der erfolgte erst ab 2010, als die Dolomiten zum Weltnaturerbe ernannt wurden. Seitdem stieg die Zahl der Gäste allein aus Asien von knapp 70.000 auf 364.000. Sie hat sich also mehr als verachtfacht. Die Frage ist, und genau dieser Frage gehen wir in der aktuellen Ausgabe der FF nach, was hat uns denn das UNESCO-Weltnaturerbe gebracht? Ist es mehr Segen oder mehr Fluch? Markus Lacher hat dazu ausführlich für die aktuelle Titelgeschichte recherchiert und bei mir zu Gast zu diesem Thema ist nun Brigitte Foppa, Landtagsabgeordnete der Grünen und mittlerweile so etwas wie ein Urgestein der Südtiroler Grünen. Frau Foppa, wir sprechen heute über ein Thema und blicken zurück auf den Juni 2009. Dort wurden im spanischen Sevilla die Dolomiten wegen ihrer einzigartigen Schönheit zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt. Das war vor 15,5 Jahren. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Ist das UNESCO-Weltnaturerbe Segen oder Fluch?
Ich habe jetzt auch nochmal nachgeschaut und ich hatte das ganz vergessen, dass die ganze Idee rund um das UNESCO-Welterbe sehr lange von Umweltvereinen vorangetrieben worden ist. Also da hatten sich sehr viele Menschen sehr engagiert, um die Dolomiten unter diesen besonderen Schutz zu stellen. Und es ist interessant, dass auch die Bilanz der Umweltvereine, die sich ja so eingesetzt hatten, ziemlich negativ ausfällt. Und es ist so, dass man das, was man anfangs kritisiert hat, dass da einiges sich tatsächlich auch bewahrheitet hat. Fluch oder Segen ist eine sehr gute Frage. Ich habe mir nochmal überlegt, wie viel wir Menschen, die wir in dieser Bergwelt wohnen, wie viel wir mit UNESCO zu tun haben, wie viel haben wir mit dem Welterbe zu tun.
Wie viel haben Sie persönlich zu tun?
Ganz wenig, ganz wenig. Ich habe mir gedacht, ich weiß so wenig davon. Ich kenne das Logo. Gut, ich habe beruflich damit zu tun natürlich.
Aber das ist ja auch ganz interessant, was Sie hier ansprechen, Frau Foppa. Also wenn man vom Weltnaturerbe spricht, denkt man ganz automatisch an die Marmolata, an die Brenta-Gruppe, Rosengarten, Schlern, Dreizinnen. Wussten Sie aber, dass es insgesamt 9 Teilgebiete in 5 italienischen Provinzen gibt?
Na, man weiß sehr wenig davon. Und ich habe mir gedacht, dass es eigentlich insgesamt am Ende mit uns ganz wenig zu tun hat. Ich meine, ich bin aufgewachsen in Jochkrim, da ist das Weißhorn mit der Blätterbachschlucht, ist auch Teil. Und das war mir noch nicht mal richtig bewusst. Das hat mich jetzt schon sehr beeindruckt. Und ich habe halt das Gefühl, dass am Ende das Ganze, das wir eigentlich auch wollten, unsere VorgängerInnen als Umweltschützer, dass das am Ende eigentlich eine große Marketingmaschine geworden ist.
Mhm. Und wobei Sie sprechen von einer Marketingmaschine. Bezeichnend ist ja auch unser Redakteur Markus Lacher, der hat sich den Stiftungssitz des Weltnaturerbes in Cortina d'Ampezzo angesehen. Und er meinte, er hätte es am Anfang oder zu Beginn erst gar nicht gefunden. Es ist nämlich angesiedelt in einem kleinen Straßenwärterhäuschen ohne Beschilderung. Zeigt das ganz einfach, wie wenig auch dieses UNESCO-Weltnaturerbe gewertschätzt wird?
Ja, vielleicht schon. Ich habe mir gedacht, was da so an Potenzialen wäre. Zum Beispiel auch jetzt rein kulturell gesehen, es ist ja der ladinische Teil unserer Bergwelt. Und da hätte man zum Beispiel das Ladinische noch viel mehr aufwerten können. Oder es hätte uns alle, auch die verschiedenen Provinzen, noch mehr zusammenführen können. Und in Wirklichkeit ist das überhaupt nicht passiert. Und am Ende, glaube ich, ist diese große Attraktivität, die die Dolomiten jetzt auch weltweit haben, die hat dazu geführt, dass wir diesen Hotspot-Tourismus haben. Den haben wir ja gerade im Naturerbe.
Das heißt, Sie meinen ganz konkret, ist das Welterbe mitverantwortlich, dass wir heute diesen Hotspot-Tourismus haben?
Ich glaube schon. Also ich denke, das kommt nicht von ungefähr, ist in der gleichen Zeit passiert. Es ist natürlich auch die Zeit von Instagram, genau, die da angefangen hat, das gehört dazu. Aber ich glaube, dass das eine das andere schon auch angestoßen hat. Und ich war selbst mal in Vilnius, es hat mich sehr beeindruckt. Ich hatte gerade einen Artikel in der FF gelesen dazu und wollte mir ein Bild machen in Vilnius. Ich bin an einem, glaube ich, November-Mittwoch um 18 Uhr abends dort gewesen und habe es kaum glauben können, wie viele dunkle Autos da kommen mit Menschen, die raushüpfen, schnell ein Foto machen, die fragen einem, wo das Kirchl ist. Und Vilnius hat inzwischen lauter Beschilderungen in allen Sprachen der Welt. Und die Wertschöpfung für das Tal ist minimal und es ist wirklich eine Ironie des Schicksals, dass gerade ein Tal wie Vilnius, das sich so der Nachhaltigkeit auch verschrieben hat, dann am Ende dem internationalen Hotspot-Tourismus zum Opfer fällt. Also das hängt irgendwo sicher zusammen.
Die Frage ist, wer profitiert dann vom UNESCO-Weltnaturerbe?
Ja, vielleicht schaut insgesamt für den Tourismus nochmal etwas heraus, das gehört eben dazu. Was es sein hätte können, denke ich mir, ist nochmal eine weitere Auseinandersetzung von uns mit unserem Leben in den Bergen, in dieser Zerbrechlichkeit und doch Mächtigkeit. Ich finde das immer so unglaublich, wie die Dolomiten so fragil sind mit diesen filigranen Formen und gleichzeitig sind sie auch so bedeutsam und so groß, wenn es dann daneben wieder so ein kleiner Mensch. Und ich glaube, mit dieser Ambivalenz hätten wir uns nochmal viel mehr auseinandersetzen können. Unter dem Logo der Dolomiten sind wir eigentlich die gleichen geblieben wie vorher und uns hat das in Wirklichkeit, glaube ich, sehr wenig gebracht. Ich habe immer einen kulturellen Ansatz, das muss ich vielleicht dazu sagen und habe das vielleicht aus dieser Warte auch noch mal ein bisschen beschaut.
Ich habe es eingangs angesprochen, es sind insgesamt 9 Teilgebiete in 5 italienischen Provinzen, das heißt, jede einzelne Provinz hat ganz unterschiedliche Interessen. Gelingt es diesen 5 Provinzen hier wirklich gut zusammenzuarbeiten?
Na, mein Eindruck ist eben gerade der, dass das ein Potenzial gewesen wäre. Natürlich sind es Provinzen mit unterschiedlichen Gesetzgebungen und ich kann mir schon vorstellen, dass das auch durchaus schwer ist. Denken wir zum Beispiel an die Pässe und an den Verkehr, der auf diesen Pässen brummt. Da hat es einen kleinen Versuch 2017 gegeben, noch mit Landesrat Musner. Einmal die Woche, glaube ich, 8 Wochen lang, war ein Pass gesperrt. Und das war alles, was passiert ist in dieser Zeit. Und wenn man schaut, der Landesrat Alfreider monitoriert da ja fleißig, dann werden wir sehen, dass sich hier immer mehr Menschen, immer mehr Fahrzeuge auch durch diese Täler wälzen. Und das kann es doch nicht gewesen sein.
Welche Chance hat denn aus Ihrer Sicht überhaupt die Stiftung des Welterbes, Maßnahmen zum Erhalt der Natur und Umwelt zu setzen, gerade zum Beispiel, wenn wir das Thema Pässe hernehmen?
Ja, Druck machen wäre schon mal eines. Also ich denke mir, immer wenn wir von der Schließung der Pässe sprechen, dann gibt es ja sofort diesen Aufschrei, dass dann alles stillsteht, was ja auch ein bisschen der Zweck des Ganzen wäre. Und da müsste man halt gemeinsam Politik, Tourismus, Arbeitswelt und Wirtschaft und auch die Stiftung an Lösungen arbeiten, die haltbar sind und die nachhaltig sind. Aber ich stelle mir vor, was für eine andere Stimmung sich doch ergibt, wenn es nicht so hinaufdröhnt, wenn der Verkehr nicht so hinaufdröhnt. Und selbst wenn man es versucht, ich bin selbst zu den 3 Zinnen vor kurzem und das war ein Lebenstraum von mir. Und wenn man da mit dem Bus hinkommt, dann kommt man auch schon mal anders hin. Ich glaube, dass Dinge auch wertvoll werden, wenn sie eben weniger zugänglich sind.
Wenn sie Begehrlichkeiten schaffen.
Wenn sie Begehrlichkeiten schaffen, wenn eine gewisse Auslese da ist, wenn man sich auch schon länger das vormerken muss zum Beispiel, das schafft auch nochmal einen neuen Wert. Und wir sind mit der ganzen Erschließung eigentlich völlig einen anderen Weg gegangen.
Ich habe mit unserem Redakteur Markus Lacher gesprochen und er meinte zu mir, er hat sich im Jahr 1995 zum ersten Mal journalistisch mit der Schließung der Pässe befasst. Seitdem ist wirklich so gut wie gar nichts passiert. Es gibt einen sehr rührigen Landesrat, das muss man sagen, Daniel Alfreider. Allerdings kommt immer wieder die Antwort, wir haben keine Chance, die Pässe zu sperren, denn die Straßen fallen in die staatlichen Kompetenzen. Tut Südtirol hier ausreichend?
Ja, wir hören das natürlich auch. Wir machen so alle 1-2 Jahre oder alle Jahre eigentlich mehr oder weniger ähnliche Vorschläge im Landtag, wo wir auch versuchen, politischen Druck aufzubauen zu diesem Thema. Auch ich kann ja gar nicht sagen, wie oft wir angeschrieben werden zu den Passstraßen, zum Motorradlärm. Wir kriegen da so viele Zuschriften und Telefonate, weil die Menschen sagen, es ist nicht mehr tragbar, wir packen es nicht. Und es ist eine Beschädigung des Welterbes in Wirklichkeit.
Und, aber im Grunde, ja, Frau Popper, das passt doch alles nicht zusammen, nein, oder? Wir haben ein UNESCO-Weltnaturerbe und wir schaffen es nicht, die Pässe zu schließen.
So ist es. So ist es. Und ja, es ist staatliche Zuständigkeit. Ja, es geht in andere Regionen sogar. Es geht ins Veneto. Wird schon sein, aber das muss man auch wirken. Jetzt, wie nahe sind wir jetzt denn dran an der italienischen Regierung? Also, das muss man ja auch sagen. Die Landesregierung ist mit dem Fratelli d'Italia, mit der Lega im Boot. Salvini ist ein Lega-Minister. Ich weiß nicht, wie oft da jemand anklopft bei ihm. Und das könnte man ruhig in die verschiedenen Verhandlungspakete hineinnehmen. Und ich glaube, es wäre dann auch ein Stück weit mehr Verständnis hier im Lande da, zu diesen Autonomieverhandlungen, von denen niemand genau weiß, also viele Menschen halt auch nicht wissen, es berührt sie nicht, es geht sie vielleicht nicht wirklich aus der Nähe was an, hat man halt zumindest den Eindruck. Und vielleicht wären das ja griffige Beispiele, wo man sagt, es könnte uns was bringen.
Es heißt auch immer wieder, dass diese Stiftung am Tropf der Politik hänge. Und es geht gerade in Sachen Schutz von Natur und Umwelt nichts voran, da wir mittlerweile zum Beispiel im Trentino und in Venetien die Lega in der Regierung haben. Haben diese Regierungen keine Intentionen, den Klimaschutz voranzutreiben?
Also jetzt rein technisch kann ich dazu nicht Auskunft geben, weil ich da zu wenig weiß. Wenn ich jetzt von der Haltung spreche, dann weiß ich sehr viel. Also ich sehe den Trentiner Landeshauptmann Fugatti einmal im Monat im Regionalrat und da habe ich einen Mensch vor mir, der mir überhaupt nicht den Eindruck gibt, dass er für Natur und Umwelt ein offenes Ohr hat, dafür brennt, sich dafür einsetzt. Ich erlebe ihn als sehr, sehr grobschlächtig und als jemand, der wirklich sehr bei den Wirtschaftsinteressen ist. Da braucht es jetzt gutes Verhandlungsgeschick, um die Interessen, die sind immer berechtigt auch, Wirtschaftsinteressen sind immer auch berechtigt, aber um die in Einklang zu bringen mit den Bedürfnissen der Bevölkerung und der Natur.
Wir haben eingangs gehört, dass es gerade die Umweltschutzverbände waren, die eigentlich die Initiatoren waren, dass die Dolomiten zum UNESCO-Weltnaturerbe ernannt werden. Am Ende sind es nun gerade die Naturschutzvereine, die sich verabschieden, zum Beispiel Mountain Wilderness, eine italienische Umweltorganisation zum Schutz der Berge, die ist aus Protest ausgetreten, aus der Stiftung, weil eben nichts weitergeht. Sie kritisieren Skiliftprojekte, Autoverkehr, Pässe. Da stellt sich die Frage, macht diese Stiftung überhaupt noch Sinn oder würde es nicht auch Sinn machen, diesen Titel zurückzugeben?
Also dazu weiß ich jetzt zu wenig, um hier wirklich fundiert etwas dazu zu sagen. Also würde ich eher mal offen lassen.
Mhm. Frau Popper, sprechen wir über die Arbeit der Grünen, sowohl die deutschen als auch die österreichischen Grünen. Die sagten bei der EU-Wahl im Juni stark ab. In Österreich ist die schwarz-grüne Koalition bei den Nationalratswahlen gescheitert. In Deutschland mittlerweile die Ampelregierung aus SPD, Grünen und FDP. Frau Popper, was ist los mit den Grünen?
Ja, ich höre diese Frage oft. Es fehlt dann immer auch die Ansage, dass bei den Europawahlen wir in Südtirol eigentlich eines der besten Ergebnisse unserer Geschichte erzielt haben. Es war auch das beste Ergebnis europaweit, muss man dazu sagen. Und ich glaube, das hängt einmal damit zusammen, dass wir so ein gutes Momentum hatten, aber auch so an der Schnittstelle sind zwischen den italienischen Grünen und der deutschen grünen Welt. Und wir kriegen immer ein bisschen beide Tendenzen mit. In Italien ist bis jetzt immer sehr schlecht gegangen. Und das hat uns immer ein bisschen schlechter dastehen lassen als die deutschen und österreichischen Grünen. Und jetzt geht es den italienischen Grünen gut. Die sind im Aufwind. Die hatten jetzt ein gutes Ergebnis mit 7% bei den letzten Europawahlen. Und das hat vielleicht auch ein bisschen auf uns hereingefärbt. Und dann, glaube ich, sind wir hier, wir machen eine bodenständige, gute Arbeit. Aber die Trends, die gehen nicht an uns vorbei. Das ist ganz sicher. Also wir spüren das immer auch. Politik spürt man ja auch ein bisschen. Wenn ich in meinen Anfangszeiten unterwegs war, da hatte ich einen schweren Stand. Da hat es immer geheißen, die Grünen, es war so eine eher abfällige Haltung uns gegenüber. Und wir haben in den letzten Jahren wirklich sehr daran gearbeitet, ja, sehr bodenständig zu sein, also in der Realität zu stehen und nicht irgendwelche Proklame von irgendwoher zu machen. Ich glaube, das bringt es nicht. Das ist nicht die Politik, die bei den, ja, die mit den Menschen ist. Und deshalb haben wir uns hier, glaube ich, sehr in die Mitte der Gesellschaft hineinbewegt, um eine Floskel zu verwenden. Und das war gut. Aber ich sehe schon, dass es schwieriger wird. Das Regieren momentan bringt fast allen Parteien einen Malus mit sich. Früher gab es immer den Regierungsbonus.
Da hat dann wer Nun sagen Sie, Frau Vopper, es ist ein Regierungsmalus.
Es ist jetzt richtig ein Regierungsmalus. Und der, das muss man auch dazu sagen, trifft die Grünen richtig doppelt. Mhm. Richtig doppelt.
Vielleicht. Das heißt, Regierungsverantwortung tut den Grünen nicht gut im Moment?
Nein, das tut ihnen ganz sicher nicht gut. Was schade ist, weil ich halte vom Regieren einfach so viel und es ist gerade die Schaltstelle, wo man die Welt verändert und das braucht es jetzt ja so dringend. Ich meine, wir haben eine Klimakrise nicht vor uns, sondern wir sind mittendrin und da braucht es so einen starken Einsatz dafür, um diese Wende jetzt zu schaffen. Es ist so kurze Zeit, es sind ein paar Jahre. Und es tut sich derzeit nichts. Also wir sehen gerade hier bei uns, wir haben einen kleinen Check gemacht, was vom Klimaplan in den ersten Steps umgesetzt werden sollte. Es ist nichts passiert. Es ist gleich viel Verkehr, wir haben gleich viel Schwerverkehr, wir haben gleich viel Biolandwirtschaft, die hätte mehr werden sollen, der Verkehr natürlich weniger. Es hätten Ölheizungen sollen blockiert werden. Und da ist alles nichts passiert. Deshalb, glaube ich, ohne Grüne liefert man sich dieser Klimakrise halt auch aus. Oder ohne eine gute Klima- und Umweltpolitik kann ja auch von anderen
gemacht werden. Die Frage ist, warum ist es überhaupt so weit gekommen? Und ich zitiere hier Winfried Kretschmann, Deutschlands einzigen grünen Ministerpräsidenten. Er regiert ja in Baden-Württemberg. Mhm. Er meinte in einem Interview mit dem österreichischen Standard, die Zahl der Leute, die sich überhaupt vorstellen können, die Grünen zu wählen, ist drastisch geschrumpft. Und es werden jene dramatisch mehr, die meinen, die Grünen werde ich niemals wählen. Deshalb noch einmal meine Frage, Frau Vopper, warum ist es so weit gekommen?
Es gibt Fehler, die gemacht werden. Also Habeck sagt es ja selbst immer, sein Heizungsgesetz, das hat er völlig falsch kommuniziert und es war auch zum Teil falsch aufgesetzt. Und er hat es ja dann korrigiert, aber dann war es halt auch schon zu spät. Das sind natürlich einzelne Fehler, die gemacht werden. Aber wenn ich jetzt nach Österreich schaue, dann haben die eine gute Politik gemacht. Die haben eine richtig gute Politik gemacht. Die war grün, die war aber trotzdem sehr tragfähig. Sie war menschennah, sie war verständlich. Also da fällt mir einfach nicht viel ein, was man falsch gemacht haben könnte. Der Zeitgeist hat sich verändert. Das muss man zur Kenntnis nehmen. Die Energiekrise, die hat sehr vielen Menschen nochmal vor Augen geführt, wie schwer sie sich tun. Und ich glaube, dass man da in Richtung Klimapolitik gehen kann oder aber auch in Richtung so Verharren, wenn nicht eher jede mögliche Transformation von sich schieben und sagen, na, das ist mir zu gefährlich, das ist mir zu aufwendig, da muss ich womöglich Opfer bringen. Und da hat man vielleicht zu wenig Antworten gehabt.
Haben hier die Grünen vielleicht auch falsch kommuniziert?
Ja, in der Politik sagt man das immer, aber ich glaube, es liegt nur teilweise an der Kommunikation. Also ich denke, es geht um die Inhalte. Es geht um Inhalte und ob man etwas will oder ob man etwas nicht will. Und ich glaube, es gibt viele Menschen, die eine sozial-ökologische Transformation im Moment entweder nicht wollen, weil sie weniger profitieren, oder die sie nicht wollen, weil sie sich nicht leisten können. Das sind zwei ablehnende
Haltungen. Da im Moment ganz andere Thematiken im Vordergrund stehen, etwa die hohe Inflation.
Die hohe Inflation, natürlich. Also wenn Menschen nicht ans Monatsende kommen, dann denken sie vielleicht nicht daran, was ist in den nächsten 50 Jahren auf der Welt los. Also da habe ich, das verstehe ich auch.
Sie meinten kürzlich in einem Interview auf Rai Südtirol auch, dass das Thema Klimaschutz ganz allgemein in der öffentlichen Wahrnehmung an Bedeutung verloren hat.
Ja, es ist interessant, weil eigentlich alle Menschen das inzwischen zur Kenntnis genommen haben. Also ich denke, das ganze Klimathema ist sehr viel mehr ins Bewusstsein gerückt. Gleichzeitig wird es in der Debatte sehr verdrängt. Ich bin jetzt 11 Jahre im Landtag, habe gesehen, dass das viele Jahre lang genauso war. Wenn wir da mit Naturschutz gekommen sind, mit Umweltthemen, natürlich mit sozialen Themen oder mit Rechten, also mit den Bürgerrechten oder mit Frauenthemen, dann hatten wir immer die Debatte sehr im Griff. Wenn es ums Klimathema ging, dann hat das auch im Landtag kaum jemand interessiert. Dann ist man mal ausgetreten und da waren wir ganz allein. Dann hat es sich einige Jahre wirklich, da hatten wir richtig viel Rückenwind. Also da ist das dann Klimathema international aufgeworfen worden von den jungen Menschen, von Fridays for Future. Die hatten ja, das war ja sensationell, wie ihnen das gelungen ist, das Thema auf die Agenda zu bringen. Sensationell. Und ich war da immer so dankbar. Und jetzt ist der Rückenwind wieder ziemlich wenig spürbar. Und jetzt müssen wir halt fest in die Pedale treten.
Kann man sagen, dass die Grünen eine Schönwetterpartei sind? Das heißt, wenn alles läuft, mag man sie und findet auch ihre Ziele sehr gut, aber die Bewältigung von Krisen, die traut man ihnen nicht zu.
Das ist eine Leseart, wobei gerade ja die Grünen zur großen Krise der Zeit, also zur Klimakrise, ja wirklich die Antworten haben. Und die Antworten, die sind lange in einer komischen, absurden Polarisierung gestanden zwischen muss der Einzelne die Welt retten oder muss das System, die Politik, die Wirtschaft und so weiter retten. Und schon lange sagen wir eigentlich, es braucht beides. Es ist absurd, sich darüber zu streiten. Also es muss, die einzelne Person hat sicher eine Verantwortung, aber wenn die einzelne Person viel tut und dann die Politik komplett nicht tätig wird, dann resigniert man. Dann sagt man ja, warum soll ich nicht fliegen, wenn international immer alles gleich weitergeht. Und wir müssen auch sagen, diese beschleunigte Globalisierung, die hat sich nochmal enorm beschleunigt. Und das heißt also, mit wie vielen Absurditäten wir so jeden Tag konfrontiert sind, mit Produkten, die sehr viel billiger sind, wenn sie am anderen Ende der Welt produziert worden sind. Und da fragt sich die einzelne Konsumentin, ja, was soll das? Wie soll ich das als einzelne Person auffangen oder rückgängig machen? Was kann mein Einfluss sein? Diese Lähmung, diese Resignation, die kann ich zum Teil schon auch nachvollziehen.
Da stellt sich jetzt die Frage, was machen Sie, Frau Foppa, anders? Sie werden von Ihren Parteikollegen, Kolleginnen als grüne Königin der Herzen bezeichnet. Sie konnten bei den Europawahlen insgesamt 30.000 Vorzugsstimmen auf sich vereinen. Sie waren dort ja Südtiroler Kandidatin von Alleanza Verdi Sinistra. Die Grünen kamen insgesamt, oder ihre Partei kam insgesamt auf 16% der Stimmen, landeten in Südtirol auf Platz 2 hinter der SVP. Was haben Sie anders gemacht?
Ich glaube an die Glaubwürdigkeit, das ist jetzt ein bisschen kakophonisch, aber bei mir weiß man halt, was man hat. Jeder kennt mich irgendwie und kann nicht lügen, ich kann nicht ins Leere reden, wie man ja auch sieht. Ja, wahrscheinlich ist das auf lange Sicht etwas, was funktioniert. Und ich bin überzeugt, dass Politik langfristige Aktionen braucht. Also langfristige Investitionen auch in Ideenentwicklung, in Haltung. Ja, und auf lange Sicht weiß man, was man an den Menschen hat oder nicht. Wenn jeder jeden Tag etwas anderes sagt oder einmal hier steht, einmal dort steht, einmal Ja sagt, am nächsten Tag Nein sagt, sich den Interessen entlang windet, dann sind das andere Figuren. Und deshalb finde ich, man muss sich selbst treu bleiben und für die eigene Sache brennen.
Wenn wir uns jetzt Österreich und Deutschland ansehen, wo zuletzt die Grünen gescheitert sind in der Regierung, haben Sie Lust auf Regierungsverantwortung bei den kommenden Landtagswahlen?
Das ist jetzt ein bisschen zu weit weg, aber ich habe grundsätzlich Lust auf Regierungsarbeit. Aber wie, ich würde es mir so wünschen, ich wäre so gerne Bürgermeisterin von Bozen zum Beispiel, falsche Sprachgruppe, deshalb kommt es gar nicht in Frage. Aber ich finde es das Schönste, wirklich das Schönste, für die Menschen mich einsetzen zu können. Und das mache ich jetzt in der Opposition, okay, hat auch viele gute Seiten. Aber der Spielraum ist halt sehr begrenzt. Ich habe eine ganz gute Erfolgsbilanz, ich glaube eine der allerbesten, was man aus der Opposition heraus an Gesetzen durchbringt. Ich glaube, niemand hat so viele Gesetze durchgebracht. Das heißt, ich war nicht umsonst in der Politik. Und dann stelle ich mir erst vor, wie wäre das erst, wenn wir an der Regierung wären? Was könnten wir da tun? Wie könnte man Politik anders aufsetzen, mit Beteiligung der Menschen, indem man wirklich die Intelligenz von vielen Menschen in die Politik hereinholt, sie von den Interessen loslöst, sie da richtig herausklaubt. Wir sehen jetzt gerade bei den Ermittlungen, wie eng das alles verflochten ist und wie zweideutig auch die Politiker sind. Und da denke ich mir, das kann man ganz anders machen. Und dieses anders machen, das würde mich so reizen.
Das würde Sie so reizen. Sie sagen also nicht, mit guter Oppositionsarbeit kann weniger schieflaufen.
Nein, auf keinen Fall. Also auch Oppositionsarbeit kann daneben gehen. Man kann völlig falsch liegen. Man macht auch Fehler. Also ich mache immer Fehler. Aber es wäre es mir auf jeden Fall 100-mal wert.
Frau Foppa, ich danke Ihnen vielmals für das Gespräch.
Dankeschön.
Ja, und mehr über diese ersten 15 Jahre UNESCO-Weltnaturerbe Dolomiten lesen Sie in der aktuellen FF. Markus Lacher zieht dort eine relativ durchwachsene Bilanz und geht auch der Frage nach, ob es denn noch Sinn macht, den Titel zu tragen oder ob man den Titel, wie zuletzt immer wieder gefordert, vielleicht sogar abtreten sollte. Worüber berichten wir noch diese Woche? Um Tourismusgesinnung in der Südtiroler Bevölkerung geht es auch in einem Artikel von Alexandra Aschbacher. Sie analysiert in der aktuellen Ausgabe an genau diesem Thema, wie Mehrheit und Opposition aneinander vorbeireden. Dazu hat sie sich die Debatte im Landtag angesehen und sich einmal mehr über die Debattenkultur gewundert, die mittlerweile im Hohen Haus vorherrscht. Ja, und am vergangenen Montagvormittag fand ja in der Handelskammer Bozen eine mehr als denkwürdige Pressekonferenz statt. Anwälte aus München und aus Bruneck stellten die Ergebnisse einer Studie über sexuellen Missbrauch durch Priester in der Diözese Bozen-Brixen vor, an der sie seit 2023 gearbeitet haben. In Auftrag gegeben hatte das Gutachten die Diözese Bozen-Brixen selbst. Es ist Teil des Projekts Mut zum Hinsehen. Und in der Studie geht es vor allem darum aufzuzeigen, wie Südtirols Bischöfe und Generalvikare in den vergangenen Jahrzehnten mit Tätern und mit Betroffenen umgegangen sind. Die Ergebnisse sind teilweise erschütternd. André Werth hat sich in den vergangenen Jahren ja immer wieder mit Missbrauchsfällen in und außerhalb der Kirche beschäftigt und er schreibt in der aktuellen Ausgabe darüber, worum es in der Missbrauchsstudie geht. Nächste Woche folgt dazu dann eine Titelgeschichte. Und da möchte ich abschließend noch auf ein Interview verweisen, das Friedrich Heinz mit Inga Hosp geführt hat. Sie hat ja ein neues Buch herausgebracht, es nennt sich Anders Leben, Anders Reich. Und darin erzählt sie verschiedene Geschichten von Menschen in Südtirol, die besondere Kreativität und Begabungen in oft einfachen Verhältnissen entwickelt haben. Ihr Buch zeichnet also ein Bild von inspirierenden Menschen, sozusagen ein anderes Bild von Südtirol. Das war's für diese Woche. Den nächsten FF-Podcast, den gibt es in einer Woche wieder. Wie immer am Donnerstag, denn Donnerstag ist FF-Tag. Machen Sie es gut!